Wissenschaft und Glaube. Ich komme aus einem Milieu, das sehr stark sachlich, wissenschaftlich geprägt ist. Ich habe 40 Jahre oder mehr als 40 Jahre in diesem Glauben gelebt, dass Wissenschaft und Gott, dass das eigentlich nicht zusammenpasst. Und als ich mich dann entschieden habe, diesen anderen Weg zu gehen, habe ich erst angefangen, mich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Warum denken wir eigentlich, wie wir denken? Woher kommt diese Weltanschauung, die wir heute haben? Und was steckt da dahinter? Das heißt, ich habe damals diesen Schritt getan, ohne dass ich diese ganzen Sachen abgeklärt habe. Einfach sozusagen im Vertrauen. Und ich werde ganz am Schluss dann nochmal drauf zurückkommen. Wissenschaft und Glaube, Gegensatz oder Ergänzung. Es gab ja eine Zeit, wo es diese Frage überhaupt nicht gab. So bis zur Reformation etwa, bis ins 17. Jahrhundert war das gar keine Frage. Alles drehte sich letzten Endes um Gott. Gott war sozusagen der Mittelpunkt und nicht der Mensch. Und wenn es Wissenschaft gab, Naturwissenschaft, dann hatte sie nicht die Systematik, die wir heute haben. Und sie stand auch eigentlich niemals gegen das, was in der Bibel gesagt wurde. Ja, und dann kam die Reformation und mit der Reformation brach ein Stück Autorität der Kirche weg. Heute haben wir ja Reformationstag. Es kam eine neue Art von Freiheit. Dieses System, man könnte fast sagen, ein totalitäres System, das die Kirche aufgebaut hatte im Mittelalter, wo man nichts anderes denken durfte, sonst war man ein Ketzer. Das war plötzlich weg und man konnte sogar glauben, dass es gar keinen Gott gibt. Also ein Stück Freiheit auf der einen Seite, aber mit dieser Freiheit kam auch Unsicherheit. Das heißt, vorher hatte man eine Basis, mit der man leben konnte und jetzt plötzlich musste man eine neue Basis suchen, eine neue Sicherheit. Und man wollte sich nicht wieder abhängig machen von irgendwelchen Autoritäten, sondern man suchte eine objektive Autorität, eine objektive Wahrheit. Und einer, der das mit eingeleitet hat, war Galilei. Sie kennen ihn alle, zumindest dem Namen nach. Und er hat gesagt, die Natur liegt vor uns wie ein aufgeschlagenes Buch. Wir müssen nur seine Sprache verstehen. Es ist die Sprache der Mathematik. Also er hat sozusagen ein Werkzeug gefunden, um die Natur zu beschreiben. Das hat man natürlich in Ansätzen schon früher gehabt, aber durch Galilei wurde das zu einem Grundprinzip. Und was er natürlich noch gemacht hatte, er hatte das Experiment erfunden. Und Immanuel Kant schreibt über dieses Experiment, als Galilei seine Kugeln die schiefe Ebene herunterrollen ließ, so ging allen Naturforschern ein Licht auf. Die Natur, das Experiment, ist der Richter über seine Entwürfe der Vernunft. Bis dahin war der Richter die Autorität eines Philosophen. Also wenn einer die Meinung hatte und ein anderer hatte die Meinung, dann galt eben der, dessen Meinung von den größeren Autoritäten geteilt wurde. Und das brauchte man jetzt nicht mehr. Die Natur, das Experiment war der Richter, ob meine Theorie richtig oder falsch war. Aber Galilei hatte nicht nur mit manchen Theologen zu kämpfen, er hatte auch mit den Philosophen sein Problem. Denn Galilei tat etwas, was in der Philosophie eine Todsünde war. Der Schluss von einem einzelnen Vorgang, von einem Experiment auf ein universales Gesetz. Das war der induktive Schluss, den durfte man nicht anwenden. Also übersetzt heißt das, Sokrates ist gestorben, also sterben alle Menschen. Diesen Schluss darf man nicht ziehen. Aber den umgekehrten, den deduktiven Schluss, das heißt, alle Menschen sterben, also stirbt auch Sokrates, das war akzeptiert. Und was Galilei nun gemacht hat, ist von einzelnen Erscheinungen auf ein universales Gesetz zu schließen. Das war auch den Philosophen nicht geheuer. Galilei hatte also nicht sehr viele Freunde zu der Zeit. Aber dann kam der Durchbruch mit Isaac Newton. Isaac Newton brachte die damals bekannte Physik, nämlich die Mechanik, in ein System von Gleichungen, aus dem sich jetzt Einzelfänomene ableiten ließen. Und da das so wunderbar funktioniert hat, da das alles gestimmt hat, und die Newton'sche Physik wird heute noch eingesetzt im Maschinenbau und in vielen anderen Disziplinen, sie funktioniert tatsächlich, wenn man nicht zu dicht an die Lichtgeschwindigkeit kommt. Und das hat die Menschen so fasziniert, dass sie sagt, da muss dann doch was dran sein. Und da waren also auch die Philosophen überzeugt, weil es ja schließlich jetzt von einem großen Gesetz auf kleine Phänomene abzuleiten war. Schon ein Schüler von Isaac Newton sagte, dann brauchen wir doch eigentlich Gott nicht mehr, nachdem man jetzt die ganze Wirklichkeit erklären kann, in Gesetzen vorliegen hat. Wozu braucht man da noch Gott? Und Newton schenkte diesem Studenten ein kleines Modell eines Planetariums. Und dann fragte der Student ihn, ja, und wer hat das denn gebaut? Dann sagte Newton, niemand. Ja, sagt der Student, das geht doch nicht, das muss doch jemand gebaut haben. Nein, sagte Newton, das ist einfach so da. Und da merkte der Student, was Newton ihm sagen wollte. Er, der glaubt, dass das Universum von selbst entstanden ist, er glaubt nicht, dass dieses kleine Modell von selbst entstanden sein kann. Also Newton war alles andere, obwohl viele Atheisten letzten Endes auf Newton zurückgehen. Er war überhaupt kein Atheist, wir werden das noch sehen. Aber Atheismus wurde jetzt zu der modernen Weltanschauung. Atheisten gab es eigentlich früher gar nicht. Und wenn man mal die ganze Gesellschaft und die ganze Weltgeschichte anschaut mit allen Kulturen, ist Atheismus eine ganz, ganz große Ausnahme. Alle Menschen glauben fast in allen Kulturen an irgendetwas Höheres, an irgendeinen Gott. Also die Atheisten ist eine kleine Randgruppe, möchte ich mal sagen, und die wird auch vermutlich irgendwann wieder aussterben. Aber einer von diesen sehr angesehenen Atheisten war Laplace. Vielleicht kennen Sie die Laplace-Transformation. Er war Mathematiker, er war ein hoher Beamter von Napoleon, und als Napoleon ihn fragte, wo ist denn in Ihrem Weltbild Gott? Da sagte Laplace, siehe, mein Weltbild hat die Hypothese Gott nicht mehr nötig. Und Wunder, nachdem man jetzt eher eine Naturgesetze gefunden hatte. Und Wunder, so sagte das der englische Philosoph David Hume, das einzige Wunder für mich ist, dass ein vernünftiger Mensch die christliche Religion glaubt. David Hume war ein sehr angesehener Philosoph. Und ich möchte sagen, das war so auch ungefähr das Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin. Da hat man ganz ähnliche Ideen gehabt. Und ich bin dann eigentlich unter vielen Menschen aufgewachsen, die dann auch solche Ideen hatten. Glaube und Wissenschaft, das war so weit weg voneinander. Und das kann man ja heute auch noch lesen. Vielleicht können Sie sich noch erinnern, vor einiger Zeit ein Spiegelartikel, ein Leitartikel. Der gedachte Gott, also Gott, was ist das eigentlich? Nichts als von der Wissenschaft widerlegte Einbildung, ist das Gott? Diese ganze Geschichte geht auf den Philosophen Feuerbach zurück, der damals gesagt hat, ich habe jetzt eine Erklärung dafür, warum Menschen religiös sind. Sie bilden sich so lange etwas ein, bis sie irgendwann selber dran glauben, so eine Art Über-Ich, so ein Ideal, was sie im Kopf haben, und irgendwann sagen sie, das ist Gott, das ist mein Gott. Also ein gedachter, ein selbstgemachter Gott. Die Frage ist natürlich, die Wissenschaft war ja eigentlich ein Weg zur Sicherheit. Man suchte ja eigentlich Sicherheit. Und die Frage ist, hat sich denn diese Hoffnung, dass man jetzt diese Sicherheit in der Naturwissenschaft findet, auch tatsächlich erfüllt? Das Ziel, so hat das mal Albert Einstein formuliert, ist die Weltformel. Die höchste Aufgabe des Physikers besteht im Aufsuchen eines allgemeinen Gesetzes, erinnern Sie sich an Kant, also Newton, ein großes Gesetz, aus dem man alles ableiten kann, aus dem dann das gesamte Weltbild gewonnen werden kann. Das ist eigentlich das, wonach die Physiker suchen. Und einen von denen kennen Sie vielleicht, Stephen Hawking. Er wurde mal interviewt vom Spiegel und der Spiegel fragte ihn, was wissen Sie, wenn Sie die Weltformel gefunden haben? Dann weiß ich, so viel wie Gott, war seine Antwort. Das wäre durchaus möglich. Wenn es eine Beschreibung des Universums gäbe, dann käme das so in die Nähe von dem, was Gott weiß. Aber es gab einige Ernüchterungen auf dem Weg der Wissenschaft. Und die erste Ernüchterung war die, dass ja Galilei gesagt hat, die Natur verhält sich mathematisch. Und Einstein, obwohl er ein sehr mathematisches Gesetz gefunden hat, die Relativitätstheorie, er hat gesagt, wenn etwas mathematisch exakt ist, dann entspricht es nicht der Natur. Und wenn etwas der Natur entspricht, dann ist es eben gerade mathematisch nicht exakt. Die Natur ist fuzzy, fusselig, unscharf. Das heißt, wie kann man sich erklären, dass auf der einen Seite das so wunderbar funktioniert, mathematisch, und auf der anderen Seite ja eigentlich genau genommen, wenn man sagt, nicht mathematisch ist. Und eine Antwort gibt Niels Bohr, ein Atomphysiker aus dem letzten Jahrhundert. Und er schreibt, Physik ist nicht die Beschreibung der Natur, sondern vielmehr die Beschreibung unserer Vorstellung von der Natur. Was mathematisch ist, ist unsere Vorstellung. Es ist nicht die Natur. Das heißt, unsere Vorstellungen sind mathematisch, aber die Natur leider nicht ganz so exakt. Und wenn man sich mal so schaut, was ist denn in den letzten 200, 300 Jahren rausgekommen, wo man zum Beispiel einem Max Planck gesagt hatte, so im Anfang des 20. Jahrhunderts, Sie brauchen nicht mehr Physik zu studieren, das lohnt sich nicht, da ist schon alles erfunden. Das schreibt Albert Einstein, wenn ich in den Grübeleien eines langen Lebens eines gelernt habe, so ist es dies, dass wir von einer tieferen Einsicht in die elementaren Vorgänge viel weiter entfernt sind, als die meisten unserer Zeitgenossen glauben. Dass man das letzten Endes nicht wirklich erforschen kann, da werden wir nochmal drauf kommen, das hängt damit zusammen, dass Gottes Gedanken, der ja letzten Endes hinter all dem steht, einfach andere sind. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Das heißt, der Mensch ist vermutlich überfordert mit dem, das ganze Universum verstehen zu wollen. Wenn ich nur an diesen einen Satz denke, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Wie soll man sich das vorstellen? Von allen Seiten umgeben? Ich bin doch hier von allen Seiten umgeben, aber doch von der Luft. Wenn man sich jetzt mal das ganze eine Dimension zurückversetzt denkt und sagt, wir wären jetzt nur zweidimensionale Wesen. Wir hätten also nur Länge und Breite und keine Höhe. Wir wären also lauter Flachmänner. Ja? Wir könnten uns überhaupt nicht vorstellen, dass es sowas wie Höhe gibt. Wir kennen ja nur Breite und Länge. Ja, und jetzt stellt man sich dieses zweidimensionale Universum in einer dreidimensionalen Welt vor und dann ist es überhaupt kein Problem. Von allen Seiten kann ich dieses flache Universum umgeben. Und trotzdem kann sich dieser zweidimensionale Mensch überhaupt nicht vorstellen, wie das gehen soll. Und so ist wahrscheinlich das auch mit Gott. Er umgibt uns in einer Dimension, die uns verschlossen ist, die wir einfach nicht nachvollziehen können. Wir können nur dreidimensional denken. Der Philosoph Herbert A. Simon, ein Nobelpreisträger, schreibt, nach meiner These ist die menschliche Vernunft weniger ein Instrument, mit dem ein riesiges, allumfassendes Modell geschaffen werden kann. Sie ist vielmehr ein Instrument, mit dem spezifische Teilprobleme untersucht werden können. Also, dass unsere Vernunft sehr wahrscheinlich nicht ausreicht, um die Weltformel, um ein Modell des ganzen Universums zu entwerfen. Die zweite Enttäuschung, die damit zusammenhing, war, dass man gedacht hat, die Newtonsche Physik ist ja das Naturgesetz oder zumindest ein Teil davon. Dass man also gedacht hat, das Naturgesetz gibt es irgendwo und das muss man nur finden. Und das ist eben das Naturgesetz. Und mit Einstein hatte man plötzlich zwei Naturgesetze. Die Newtonsche Physik, die passte aber eigentlich nicht zu dem, was Einstein sagte oder nicht ganz. Und dann kam noch eine dritte Variante auf, nämlich die Quantenphysik. Die passte nun wieder nicht zur Einsteinschen Physik und zur Newtonschen Physik. Das heißt, es gab jetzt mehrere Naturgesetze, mehrere Beschreibungen, mit denen man die Wirklichkeit gut beschreiben konnte, die aber unabhängig voneinander waren. Die Frage war also jetzt, gibt es überhaupt das Naturgesetz oder gibt es beliebig viele Beschreibungen von der Natur, aber nicht die Beschreibung? Stephen Hawking hat mal gesagt, diese Theorien sind wie Schiffe, wie Boote. Sie haben alle Lecks. Manche große Lecks, manche kleine, manche gehen gleich unter, manche schwimmen sehr lange. Newton hat sehr lange geschwommen, schwimmt immer noch ein bisschen. Aber irgendwann gehen sie alle unter. Alle unsere Theorien sozusagen sind letzten Endes auf Dauer nicht haltbar durch neue Erkenntnisse, die wir haben. Der vor kurzem verstorbene Philosoph Sir Karl Popper schreibt, wir sollen in der Wissenschaft nach Wahrheit streben. Und wir tun das. Aber was wir niemals erreichen können, ist Sicherheit. Also genau das, was die Menschen eigentlich gesucht hatten. Sicherheit. Das war ja das, wozu man aufgebrochen war. Aber das Problem, alles Wissen ist vorläufig. Das, was damals sich Newton vorgestellt hatte, wie die Welt entstanden sein könnte, lacht man heute drüber. Und über das, wie wir uns heute vielleicht vorstellen, wie die Welt entstanden sein könnte, lacht man in 20, 30 oder 100 Jahren. Das heißt, es wird immer wieder neue Erkenntnisse geben, wo man sagt, ja, das hat man damals geglaubt, aber es ist leider nicht so. Das heißt, dieses Wissen, was wir haben aus der Wissenschaft, ist grundsätzlich vorläufig. Gott hat uns eigentlich gewarnt davor, irgendein Modell als endgültig und als die Wahrheit zu nehmen. Er hat gesagt, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Das heißt, das, wonach Faust gesucht hatte, was die Welt im Innersten zusammenhält, genau davon sollen wir uns kein Modell machen, weil sie alle letzten Endes falsch sind. Wir werden irgendwelche Annäherungen bekommen, wir werden irgendwelche Modelle finden, die in bestimmten Bereichen gelten, aber wir werden nicht das Modell finden. Und erstaunlich ist auch, was man alles nicht weiß. Wenn man sagt, warum fällt ein Stein, dann werden viele sagen, ja, weil es das Gravitationsgesetz gibt. Das Gravitationsgesetz sagt uns aber nur, wie voraussichtlich ein Stein fallen wird, wenn er fällt. Das Gravitationsgesetz sagt uns nicht, warum ein Stein fällt. Wir wissen es nicht. Es ist nur eine Frage des Wie läuft etwas ab. Auf das Warum hat Galilei ausdrücklich verzichtet, weil wir darauf keine Antwort haben. Aber das Wie ein Stein fällt, das können wir rausfinden. Und die Wissenschaft war deshalb so erfolgreich, weil sie auf die Frage nach dem Warum verzichtet hat. Sie hat sich nur mit der Frage des Wie beschäftigt. Also wie fällt ein Stein? Nicht warum. Wissen wir nicht. Was ist Materie? Im Grunde wissen wir das auch nicht. Was ist Zeit? Sind wir so weit wie Augustinus? Der hat immer gesagt, wenn ich nicht drüber nachdenke, weiß ich, was Zeit ist. Wenn ich drüber nachdenke, weiß ich es nicht mehr. Und so ähnlich ist das auch heute geblieben. Sind die Naturgesetze konstant? Sind die über, weiß nicht, wie viele Milliarden Jahre konstant oder sind die nur eine Laune der Natur im Augenblick? Wir wissen das nicht. Wir wissen auch nicht, warum sie konstant oder nicht konstant sind. Oder ob sie sich irgendwann mal geändert haben. Wir werden da nochmal drauf zurückkommen. Das heißt, wir bauen letzten Endes unsere Wissenschaft auf vielen Hypothesen auf, die aber letzten Endes gar nicht beweisbar sind. Erwin Chagaff, ein Molekularbiologe, hat mal gesagt, die Natur ist viel zu gewaltig, als dass wir eine Frage unmittelbar an sie richten könnten. Wir können also die Natur nicht fragen, Licht, was bist du? Da gibt sie uns keine Antwort drauf. Wir können nur ein Experiment machen und es antwortet die Natur mit Ja oder Nein. Aber die Natur sagt uns nicht mal, ob wir die richtige Frage gestellt haben. Das heißt, wir können keine unmittelbaren Fragen an die Natur richten. Wir müssen sie zersplittern, bevor wir sie untersuchen können. Naturforscher sind also Erforscher eines winzigen Natursplitters. Und es gibt ein sehr schönes Bild von Naturwissenschaft. 5 blinde, sehr kluge Leute sollen beschreiben, was ein Elefant ist. Und der eine steht am Rüssel und der andere steht am Ohr, einer steht am Bauch, einer hat ein Bein, einer einen Schwanz. Und jeder beschreibt jetzt sein Stück Elefant richtig. Der eine sagt, ein Elefant, das muss so etwas sein wie ein flexibles Rohr. Und der andere sagt, ein Elefant, das ist sowas wie ein Wedel. Und der dritte, der am Bauch steht, ein Elefant ist so mehr eine Mauer eigentlich. Ne? Und am Bein sagt, nee, ein Elefant, das muss eine Säule sein. Und der am Schwanz sagt, nee, Elefant, das ist eigentlich mehr eine Bürste. So, und Sie werden auf diese Art vermutlich nie rausfinden, wie ein Elefant aussieht. Jeder untersucht seinen Splitter genau und richtig und beschreibt ihn auch richtig. Und so ungefähr ist das eine Wissenschaft. Jeder Wissenschaftler hat sein kleines Gebiet, was er sehr tief auch erforscht und was er auch richtig beschreibt. Aber wie das ganze Universum aussieht, werden wir wohl nicht rausfinden. Ja, wir hatten vorhin gesagt, es gibt eigentlich keine Wunder, aber es gibt doch Wunder. Aber die liegen eigentlich da, wo man sie nicht vermutet. Zum Beispiel ist es ein Wunder, dass die Naturgesetze konstant sind. Es könnte ja jeden Tag anders sein. Und dass sie konstant sind, das dürfen wir zumindest, wenn wir die Bibel ernst nehmen, dem verdanken, der diese Naturgesetze überhaupt geschaffen hat. Er, das ist jetzt eine wörtliche Übersetzung aus Psalm 148, er ordnete an und ließ sie, nämlich Sonne, Mond und Sterne, erschaffen. Er verursachte, dass sie zu einer festen Ordnung kamen, immerwährend für die Weltzeit. Er gab ihnen ein Naturgesetz und sie werden es nicht überschreiten. Das heißt, das Erstaunliche ist überhaupt die Konstanz der Naturgesetze und die Abstimmung des Universums. Und sie sind mit einer solchen Präzision ausbalanciert, wie das ein englischer Physiker mal gesagt hat, wie ein Bleistift, der seit 4 Milliarden Jahren auf der Spitze steht. Das heißt, nur eine winzige Änderung einer Naturkonstanten und dieses Universum wäre nicht möglich. Zufall? Ja, manchmal muss man eigentlich nur mal so in das Universum schauen, so bei einem sternklaren Himmel, und dann kommt man eigentlich zu den Gedanken, die der Psalmist hatte, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündet seiner Hände Werk. Ohne Sprache, ohne Worte. Ich glaube, wenn man das Universum mal auf sich wirken lässt, dann muss man spüren, dass da irgendetwas dahinter ist, dass das nicht einfach nur Zufall ist. Keith Ward schreibt, die Mehrheit von denen, die tief nachdachten und über den Ursprung des Universums schrieben, denen schien es, dass das Universum über sich hinaus auf eine Quelle verweise, die immateriell, also nicht materiell, und von großer Intelligenz und Kraft sei. Fast alle großen Philosophen, von Platon, Aristoteles, Descartes, Leibniz, Spinoza, Kant, Hegel, Locke und Berkeley, sahen den Ursprung des Universums in einer transzendenten Wirklichkeit begründet. Alle Wissenschaft führt zu Gott, wenn man sie ernst nimmt. Denn irgendwann kommt man immer an eine Grenze, wo man sagt, das lässt sich nicht mehr erforschen. Wie kommt es dass es trotzdem so gut ist. Noch ein kleines Wunder. Was hält uns eigentlich in Form? Warum erkenne ich einen Bekannten, den ich 10 Jahre nicht mehr gesehen habe, trotzdem wieder, obwohl ein völlig anderer Mensch vor mir steht? Es gibt kein einziges Molekül in dem Menschen, das noch von damals ist. Er ist völlig neu aufgebaut worden durch den Stoffwechsel. Also das heißt, von der Materie meines Bekannten ist nichts mehr da. Also, was bringt die Materie in Form? Was sorgt dafür, dass der Mensch immer wieder gleich aussieht, obwohl seine Materie sich ständig austauscht? Oder es geht noch viel tiefer. Der Physiker Herbert Pietschmann schreibt, ist es nicht wirklich unglaublich, dass das, was sich selbst weitgehend ähnlich bleibt, sich stets aus neuer Materie zusammensetzt? Ständig werden Bausteine auch der dauerhaftesten Materie ausgewechselt. Das heißt, dieses Mikrofon, dieses Pult wird in jedem Augenblick neu zusammengesetzt. Aus Antimaterie, aus dem Vakuum, wenn man so will. Wer sorgt dafür, dass das Pult ein Pult bleibt und nicht plötzlich weg ist? Aus der Quantenphysik kann man lernen, dass es gar keine durchgängig existierende Welt gibt, sondern diese Welt ereignet sich gewissermaßen in jedem Augenblick neu. Also es hat man sich so vorgestellt, es gibt die Zukunft und die Vergangenheit, es ist wie so ein Seil und jetzt bin ich hier und dann geht das Seil weiter und dann geht das Seil zurück in die Vergangenheit. Nein, das Seil hört hier auf. Es gibt kein Seil in der Zukunft, die existiert noch nicht. Also sozusagen diese Zeitreisen rauf und runter, das wird nicht funktionieren. Rückwärts vielleicht, vorwärts sicher nicht. Und wenn man dann mal sich mit der Welt der Atome beschäftigt, dann sieht man, dass das ja lauter Zufallsprozesse sind, die da ablaufen. Dass nicht mehr genau gesagt werden kann, wann welches Elektron oder welches Molekül oder Atom zerfallen wird in einem radioaktiven Zerfall. Und Max Born, auch einer der großen Physiker aus dem letzten Jahrhundert, hat gesagt, je tiefer wir vordringen, desto ruheloser wird das Weltall. Alles ist in Bewegung. Der Tanz der Atome, der Elektronen und der Kerne obliegt trotz seiner Wildheit Gottes ewigen Gesetzen. Also wer legt über dieses ganze kleine Chaos in jedem Augenblick eine Ordnung? Max Planck, den Sie sicher kennen. Der Physiker wird staunend gewahr, dass eine erhabene Ordnung sich aus dem anscheinenden Chaos herausschält. Im Tiefsten ist alles zufällig und chaotisch. Und trotzdem ist über allem letzten Endes eine Ordnung. Und zwar sagt er, deren eigentliches Wesen aber für uns unerkennbar ist und bleibt. Das heißt, wir können nur erkennen das, was passiert. Wir können nicht mehr erkennen, warum etwas passiert. Das heißt, in diesem Zufallsbereich, im atomaren Bereich, gibt es keine Kausalität mehr. Gott hat eine Garantie dafür gegeben, dass wir das Eigentliche nicht finden werden. Er schreibt in Jeremia 31, 37, wenn man den Himmel oben messen könnte und den Grund der Erde erforschen, dann würde ich auch verwerfen das ganze Geschlecht Israels. Und das ist etwas, was Gott nie tut. Und somit gibt Gott uns eine Garantie dafür, dass wir des Pudels Kern oder das, was die Erde im Innersten zusammenhält, niemals entdecken werden. Wir werden vielleicht ein Stück weiter rankommen, aber genauso viele Fragen finden, wie wir Antworten haben. Trotzdem gibt die Bibel ein Stück Antwort darauf, wer ist denn das, der das zusammenhält, wer oder was? Im Kolosserbrief lesen wir, er, Christus, ist der Abglanz seiner, nämlich Gottes Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge. Dieses Wort im griechischen Phero heißt auch erhalten. Er erhält alle Dinge. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen und er ist vor allem und es besteht alles in ihm, so übersetzt das Luther. Aber das Wort, was da steht im Griechischen, Synhistemie, heißt genau genommen, er setzt alles zusammen. Also wenn wir die Bibel genau nehmen, dann kriegen wir auch Antworten auf solche Grundfragen der Physik. Wir werden das gleich nochmal im anderen Zusammenhang sehen. Das heißt letzten Endes, ohne Gottes Ordnung zerfällt das Universum. Das heißt, die Frage ist manchmal, was muss denn Gott tun, damit die Welt untergeht? Er muss gar nichts tun. Er muss nur etwas lassen. Er muss einfach aufhören, seine Ordnung über das Ganze zu legen und dann ist die Welt verschwunden. Aber er wird es nicht tun. Sie kennen vielleicht die Geschichte mit dem Regenbogen. Der Regenbogen ist übrigens eine sehr komplizierte Geschichte. Regenbogen gibt es nicht auf dem Mars und nicht auf dem Mond. Da muss das ganze Klima stimmen. Da müssen die Naturgesetze genau sein, wie sie sind. Das ist kein so harmloses Bild mit dem Regenbogen. Da muss die Lichtbrechung stimmen. Also da steckt sehr, sehr viel Physik drin, dass der Regenbogen wirklich entstehen kann. Und da heißt es, so spricht der Herr, wenn ich jemals meinen Bund nicht hielte, mit Tag und Nacht, noch die Naturgesetze des Himmels und der Erde, so wollte ich auch verwerfen das Geschlecht Jakobs. Das heißt, Gott garantiert uns, dass die Naturgesetze sich nicht ändern. Er steht dahinter. Die meisten Menschen wollen eigentlich wissen, wie ist denn das Ganze entstanden? Wo kommt die Welt her? Newton hatte seine Kosmologie und die alten Germanen hatten ihre und die Ägypter hatten ihre. Und jede Generation hat sich zur Vorstellung gemacht, wie ist denn eigentlich das Universum entstanden? Und natürlich hat auch unsere Zeit so Vorstellungen, wie das entstanden sein könnte. Die Frage ist, ist das, was wir da rausfinden, ist das eigentlich jetzt Wissenschaft oder ist das Spekulation? Jacques Monod, einer der großen Vertreter der Evolutionstheorie, er hat gesagt, Naturwissenschaft kann über ein einmaliges Ereignis weder etwas sagen, noch kann sie damit etwas anfangen. Das heißt, Naturwissenschaft lebt davon, dass sie Gesetze entdeckt oder entwirft, die sich im Experiment immer wiederholen lassen. Für einen einmaligen Vorgang, den ich im Labor nicht wiederholen kann und den auch keiner beobachtet hat, ist überhaupt kein Gegenstand der Wissenschaft. Die Wissenschaft kann zwar irgendwelche Hypothesen aufstellen, wie es gewesen sein könnte, aber sie kann niemals beweisen, dass es so gewesen ist. Das heißt, letzten Endes sind alle diese Kosmologien Hypothesen, unüberprüfbar. Es kann so gewesen sein, muss aber nicht. Das muss man einfach wissen, wenn man mit Kosmologie zu tun hat. Eine ganz wichtige Frage dabei ist, was ist eigentlich Vergangenheit? Ich glaube, die meisten und ich auch selber habe mich bis vor ein paar Jahren eigentlich habe ich gedacht, naja, es gibt eine Vergangenheit, das war sie. Die ist so oder ist, und dann kann man nicht rütteln, das war eben die Vergangenheit. Und dieses eine Wort aus dem Psalm 90, 1000 Jahre sind vor dir wie ein Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache, das kann man jetzt sagen, na, das ist eine schöne Metapher, das ist ein schönes, ja, klingt gut, ne? Gott sieht das einfach anders, der hat andere Zeitmaßstäbe. Aber möglicherweise steckt da ein viel tieferer Hintergrund hinter diesem Satz, dass bei Gott die Vergangenheit und die Zeit wirklich eine ganz andere Dimension hat. Ich mache mit Ihnen jetzt mal ein kleines Experiment, ein physikalisches. Können Sie das erkennen? Also wir haben eine Quelle, wo Photonen rauskommen. Und dann haben wir oben einen Spiegel und einen unten einen Spiegel. Und dann gibt es einen halbdurchlässigen Spiegel und dann verteilen sich die Photonen auf den oberen und auf den unteren Detektor auf der rechten Seite. Also wenn ich ganz normale Photonen mache, dann sieht das so aus. Ja? Also die Hälfte geht nach oben, die Hälfte geht nach unten. Statistisch einwandfrei, funktioniert. Jetzt gibt es sogenannte verschränkte Photonen. Verschränkte Photonen sind so eine Art eineiige Zwillinge. Die tun immer das Gleiche. Das ist eine ganz merkwürdige Erscheinung. Die wissen zwar nichts voneinander, aber tun exakt das Gleiche. Benutzt man übrigens auch heute, um Daten zu verschlüsseln. So, das heißt, da die immer zu zweit sind, gehen sie entweder alle auf den einen oder auf den anderen Detektor, aber niemals halbe-halbe. Wenn ich jetzt eins von diesen verschränkten Photonen beobachte, ich baue hier zum Beispiel so einen Spiegel rein, dann hört die Verschränkung auf und sie benehmen sich wie normale Photonen. Bisher ist es einleuchtend. Jetzt kommt's. Jetzt mache ich noch einen zweiten Spiegel rein, eine zweite Markierung. Das heißt, das Photon fühlt sich jetzt beobachtet, ne? Zweimal. Einmal vorne, einmal hinten. Einmal vorne sozusagen, jetzt weiß es, dass es beobachtet ist, gibt also seine Verschränkung sofort auf. Und jetzt kommt dahinter nochmal eine Markierung, die die Beobachtung wieder rückgängig macht. Und das Merkwürdige ist, sie gehen jetzt alle wieder auf eine Ecke. Jetzt muss man erklären, wo das Problem eigentlich liegt. Also an dieser Stelle müsste sich das Photon eigentlich entscheiden, wo es hin muss, ne? Und da es ja vorher erkannt worden ist, hier müsste es eigentlich jetzt zu 50% nach oben gehen. Es erkennt aber erst hier an der Stelle, dass es nicht erkannt wurde. Also entscheidet es sich rückwirkend, wo es hinfliegen will. Verstehen Sie das? Er hätte sich eigentlich an dem Spiegel entscheiden müssen, entscheidet sich aber erst hinterher. Das klingt für sich genommen jetzt ganz harmlos, hat aber physikalisch eine Riesenbedeutung. Das heißt, was ist Vergangenheit? Ist Vergangenheit rückwirkend durch Beobachtung veränderbar? Gibt es wirklich eine Vergangenheit oder gibt es viele? Der Professor Zeller-Gröhr hat geschrieben, die wirkliche Vergangenheit gibt es nicht. Die Vergangenheit wird erst real, während sie in der Gegenwart beobachtet wird. Und die Art und Weise der Beobachtung legt fest, wie diese Vergangenheit aussieht. Es gibt also nicht die eine Vergangenheit. Wenn Gott etwas beobachtet, dann sieht das möglicherweise völlig anders aus, als wenn ich das beobachte. Also auch von der Zeit her. Also das heißt, eine Art von Instant Wein. Sie kennen ja vielleicht dieses Gleichnis von Jesus, nicht Gleichnis, eine Geschichte, wo Jesus Wasser in Wein verwandelt. Wein braucht Zeit, das weiß jeder. Wein kann man nicht schlagartig als Instant Wein herstellen. Wein braucht eine Geschichte, muss reifen. Also wie kann es sein, dass Wein in einem Augenblick entsteht? Dieser Wein wurde von Gott beobachtet. Der hatte eine Geschichte. Und wenn man den geschmeckt hätte, würde man sagen, das ist die und die Lage und die Traube und so weiter. Das heißt, die ganze Geschichte ist tatsächlich da. Die Wirklichkeit Gottes ist also etwas ganz anderes als unsere menschliche Vorstellung. Das heißt, wenn Gott in der Bibel sagt, ich habe das Universum in 6 Tagen geschaffen, dann kann das völlig korrekt sein, weil es keinen menschlichen Beobachter gab. Es war nur Gott da. Aber er kann ein Universum in 6 Tagen schaffen, das wir beobachten als ein Universum, das 14 Milliarden Jahre alt ist. Und trotzdem ist es das gleiche Universum. Das heißt, wenn man sagt, die Bibel kann eigentlich nicht recht haben, wenn sie von 6 Tagen spricht, wenn man jetzt 6 Tagen im 24 Stunden denkt. Sie kann es, weil Gottes Zeitrechnung und Gottes Beobachten eine völlig andere ist als unsere. Genauso wie Jesus innerhalb von Millisekunden Wein schaffen konnte, der lange braucht normalerweise. Das heißt, eine wirkliche Vergangenheit gibt es nicht. Die Vergangenheit wird erst real, während sie in der Gegenwart beobachtet wird. Und letzten Endes bestimmt die Beobachtung, wie die Vergangenheit aussieht. Wenn man das mal jetzt vergleicht mit dem, was man in der Physik beobachtet, in der Kosmologie, in der Astronomie, da heißt es, nach dem Standardmodell des Big Bang, also dem Urknall, müsste die Schwerkraft die Expansion des Universums irgendwann abbremsen. Das heißt, die Ausdehnung müsste eigentlich immer langsamer werden. Doch Beobachtungen zeigen, dass die Expansion des Alls mitnichten kleiner wird, sondern seit einigen Milliarden Jahren so wieder kräftig zunimmt. Höchst erstaunlich dabei ist, so schreibt Levy in seinem Buch, das sich beschleunigende Universum, dass die abstoßende Kraft im All just zu dem Zeitpunkt überhand nahm, als die Entwicklungsgeschichte auf der Erde begann, also als Bewusstsein sozusagen auf der Erde auftrat. Und das könnte zum Beispiel bedeuten, dass sich die Physik an dem Zeitpunkt, wo die Evolution, also praktisch wo jetzt menschliches Leben entstand, zum ersten Mal aufgetreten ist, sich irgendwie verändert hat. Dass das Bewusstsein eine Größe im Universum ist, das die physikalischen Gesetze verändert. Oder zumindest das, was wir als rückwirkend als Vergangenheit sehen. Sie kennen vielleicht Steven Weinberg, vielleicht nicht dem Namen nach, aber Sie kennen bestimmt das Buch »Die ersten 3 Minuten«. Er ist ja einer der Begründer des Big Bang, dieses Urknalls oder der Urknalltheorie. Und er hat über viele, viele Seiten geschrieben, wie die ersten 3 Minuten des Universums ausgesehen haben könnten. Und am Ende von seinem Buch schreibt er, ich kann nicht leugnen, dass ich einen Anflug von Unwirklichkeit empfinde, wenn ich über die ersten 3 Minuten des Universums in einer Weise schreibe, als wüssten wir wirklich, wovon wir reden. Ich finde das erstaunlich, dass jemand 500 Seiten lang genau schreibt, was passiert ist und am Ende sagt, also eigentlich ist es doch mehr oder weniger Spekulation, was wir hier machen. Gott hat sowas Ähnliches schon mal dem Hiob gesagt. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag mir es, wenn du so klug bist. Das müsste sich eigentlich jeder fragen lassen, der sich mit Kosmologie beschäftigt. Wer hat es beobachtet? Wer war dabei? Wo warst du? Damit du sagen könntest, so ist es gewesen. Die Schöpfung, so sagt das Max Türkauf, ist ein unfassbares Geheimnis. Es soll der Wissenschaft nicht genommen sein, darüber zu spekulieren, doch es ist unwissenschaftlich und zudem unredlich, Spekulationen als wissenschaftlich bewiesene Fakten hinzustellen. Und das ist leider etwas, was sehr oft passiert, dass unter dem Mantel der Wissenschaft Dinge behauptet werden, die nichts weiter als Spekulationen sind. Karl Friedrich von Weizsäcker, den Sie vielleicht kennen, der Bruder von unserem früheren Bundespräsidenten, der auf dem Lehrstuhl von Werner Heisenberg Physik gelehrt hat. Er sagte, die rationale Physik sieht nur die Oberfläche der Wirklichkeit. Die Physik erklärt nicht die Geheimnisse der Natur, sie führt sie auf tiefer liegende Geheimnisse zurück. Das heißt, was da im tiefsten drin ist, das bleibt uns letzten Endes verborgen. Und wenn man mal anschaut, was wirklich große Naturforscher zu dieser Frage Glauben und Wissenschaft gesagt haben, das ist schon erstaunlich. Isaac Newton, vermutlich immer noch einer der größten Physiker aller Zeiten, er sagt, wer oberflächlich Physik treibt, der kann an Gott glauben. Wer sie bis zum Ende denkt, der muss an Gott glauben. C.G. Jung, einer der ersten aus der Freud'schen Schule, die sich überhaupt mit Religion beschäftigt haben. Für Freud selber war das ja nur eine psychopathische Angelegenheit, Religion. Wir wissen ebenso wenig über ein höchstes Wesen wie über Materie, aber ebenso wenig besteht Zweifel über die Existenz eines höchsten Wesens wie über die Existenz von Materie. Sie ist eine Wirklichkeit, eine Erfahrungstatsache. Wir verstehen sie nur nicht. Oder Werner Heisenberg, das andere Ende der Physik, Quantenphysiker. Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber auf dem Grunde des Bechers wartet Gott. Und aus der Sicht der Psychologie, es gibt keinen Konflikt zwischen Religion und Naturwissenschaft. Das ist eine sehr altmodische Vorstellung. Und wenn man danach geht, gibt es sehr, sehr viele altmodische Leute. Max Planck hat das eigentlich so ein bisschen auf den Punkt gebracht. Der wohl unmittelbarste Beweis für die Verträglichkeit von Religion und Naturwissenschaft auch bei gründlich kritischer Betrachtung bildet die historische Tatsache, dass gerade die größten Naturforscher aller Zeiten, Männer wie Kepler, Newton, Leibniz, von tiefer Religiosität durchdrungen waren. Glauben eigentlich nur dumme Leute an Gott? Man hat mal eine Umfrage gemacht unter den klügsten Leuten, nämlich den Kosmologen, den führenden Kosmologen der Welt. Und da hat man herausgefunden, dass der Prozentsatz von denen, die an Gott glauben, unter den Kosmologen genauso groß ist wie der Durchschnitt der Bevölkerung. Das heißt, es gibt unter jeder Schicht, Klasse, Intelligenzgrad ungefähr immer gleich viele, die an Gott glauben und gleich viele, die nicht an Gott glauben. Das hat also überhaupt nichts mit Intelligenz oder mit Wissen zu tun, ganz offensichtlich. Es liegt auf einer anderen Ebene. Jetzt glauben viele Wissenschaftler auch an Gott. Die Frage ist natürlich, ist es der Gott der Bibel? Also ist es nur eine Intelligenz oder irgend sowas? Oder ist es der Gott der Bibel? Und was würden Sie von der Bibel halten, so in wissenschaftlicher Hinsicht? Ist sie da zuverlässig? Das ist eigentlich so das Fazit von Max Planck. Wissenschaft und Glaube sind keine Gegensätze. Sie ergänzen und bedingen einander. Ergänzen sich, weil der Glaube die Frage nach dem Warum beantwortet, worauf die Wissenschaft keine Antwort hat. Die kann nur die Frage nach dem Wie beantworten. Und bedingen sich, das werden wir später sehen, besonders morgen, wenn es um die Evolution geht, alle Deutung von Fakten geschieht von einer weltanschaulichen Vorentscheidung. Wenn ich an den Zufall glaube, dann ist eben alles zufällig. Und diese Grundlage meines Denkens, die werde ich nicht in Zweifel ziehen. Und wenn ich an Gott glaube, dann werde ich alles so deuten, dass letzten Endes Gott dahinter steht. Das heißt, die gleichen Fakten können eine völlig andere Bedeutung haben, je nachdem, welche Weltanschauung ich dahinter habe. Und deswegen heißt es auch, sie bedingen einander. Glaube und Wissenschaft bedingen einander. Es gibt also keine wirkliche Wissenschaft ohne einen Glauben dahinter. Aber die Frage war, ist die Bibel wirklich das? Oder vertritt die Bibel ein altbabylonisches, antikes Naturbild? Das Erste, was die Bibel sagt, sie redet eigentlich viel von Sternen, von Sonne, aber sie sagt eigentlich, irgendwo steht die Erde im Mittelpunkt. Ist es wahrscheinlich, dass die Erde im Mittelpunkt steht, wenn man sich das mal anschaut? Wir sind hier irgendwo ein kleiner Fleck auf dem Arm eines Spiralnebels der Milchstraße und das ist nur eine von Milliarden anderen Spiralnebeln. Und das soll jetzt das Wichtige sein? Es gibt in der Astronomie eine seltsame Erscheinung. Wenn man sich das Universum aus 400 Milliarden Lichtjahren anschauen würde, und zwar so ungefähr, dass unsere Milchstraße etwa im Zentrum steht. Ich weiß nicht, ob Sie es sehen. Das sind ja ziemlich viele zufällige Sternhaufen und Spiralnebelhaufen. Aber es gibt so ein paar Strukturen drin. Können Sie die erkennen? Ich habe es mal ein bisschen deutlicher gemacht. Also in diesem chaotischen System gibt es plötzlich ja so wie Art Strahlen. Und das Interessante ist, dass alle diese Strahlen im Mittelpunkt dieses ganzen Strahlenbündels die Erde steht. Also ist die Erde vielleicht doch was Besonderes? Ist es doch nicht irgendwo am Rand der Milchstraße? Die Astronomen haben das Phänomen die Finger Gottes genannt. Das heißt, diese sternförmigen, lineare Strukturen, in deren Zentrum die Erde steht. Vielleicht ist die Erde doch was Besonderes. Und dann sagt man natürlich ja, dieses alte, antike Weltbild, da stand die Erde irgendwie auf Pfählen oder Pfeilern. Da unten war die Totenwelt und da drüber war dann so eine Kuppel, das war der Himmel. Wenn man sich mal die Bibel genau anschaut, dann sagt die zum Beispiel, ihr hängt den Erdkörper in ein Vakuum. Können Sie nachlesen bei Hiob. Hiob ist übrigens ein naturwissenschaftlich sehr, sehr interessantes Buch. Da steht sehr viel drin über Naturwissenschaft. Er hängt die Erde, den Erdkörper in ein Vakuum. Oder an einer anderen Stelle in Jesaja 40, er regiert über die Kugel der Erde. Wenn die Bibel tatsächlich ein altbabylonisches Weltbild hätte, dann hätte man sagen müssen eigentlich, na Gott wusste das damals noch nicht so genau. Man kann die Bibel so und so sehen. Für mich ist es extrem wichtig, dass die Bibel die Wahrheit ist. Denn wenn ich bestimmte Teile der Bibel anzweifeln kann oder widerlegen kann, was hat dann noch Bestand? Deswegen gucke ich mir diese Sachen sehr genau an, ob das wirklich ein Widerspruch ist zu dem, was wir denken oder was wir wissen, oder ist es keiner? Eins der größten Probleme war die Feste. Vielleicht kennen Sie die. 1. Mose. Er bildete eine Schicht zwischen den Wassern und das nannte dann Luther eine Feste. Und wenn man das mal anschaut, das Wort, was da steht, das Hebräische heißt Raka. Und das Interessante ist, er breitete die Erdkruste aus mit diesem Wort. Und die Erdkruste ist ja nur was Massives, ne? Etwas Festes, kann man ja wohl sagen. Und jetzt kommt nur witzigerweise dieses gleiche Wort auch vor, oberhalb der Erdoberfläche. Nämlich, da machte Gott die Raka und schied das Wasser unter der Raka vor dem Wasser über der Raka. Und es geschah so. Und Gott nannte die Raka Himmel. Jetzt frage ich Sie, was hätten Sie als Luther damals gemacht? Wie hätten Sie das übersetzt? Auch die Septuaginta, das war ja sozusagen im 2., 3. Jahrhundert vor Christus, als das Alte Testament aus dem Hebräischen ins Griechische übersetzt wurde. Auch Sie konnten mit dem Begriff Raka nichts anfangen. Und Sie übersetzten es dann als Stereoma, als Festigkeit. Und die Vulgata hat das dann unter Hieronymus übernommen und Luther als Firmamentum und Luther hat es als Feste übersetzt. Also im Grunde der gleiche Übersetzungsfehler wurde jetzt durch mehrere Generationen oder Jahrtausende durchgetragen. Einfach weil man sich nicht erklären konnte, wieso benutzt Gott für die Erdoberfläche das gleiche wie das, was jetzt so oberhalb der Erdoberfläche ist. Das gleiche Wort. Das hebräische Wort bedeutet eigentlich dünn machen, eine dünne Schicht. Da konnte man sich natürlich überhaupt nichts drunter vorstellen. Jetzt die ganze Erdoberfläche als eine dünne Schicht. Wenn man sich mal die Erde anschaut, dann kann man sagen, der Durchmesser der Erde beträgt etwa 12.000 Kilometer und die Erdkruste, wo wir leben, also das Feste, das sind ganze 12 Kilometer im Schnitt. Also wenn man das mal vergleicht mit einem Ei, ein Ei hat ungefähr 5 Zentimeter Durchmesser, dann hätte die Schale etwa 50 Mikrometer Dicke, also 0,05 Millimeter. Also eine extrem dünne Schale. Das heißt, diese Bezeichnung dünne Schicht für die Erdkruste, damit gibt die Bibel die Verhältnisse treffend wieder. Genau das ist es. Eine sehr dünne Schicht ist die Erde. Die Erdkruste ist über diesem Magma, über dieser Flüssigkeit. Nur konnten sich das die Übersetzer damals überhaupt nicht vorstellen. Die wussten ja nicht, dass die Erde sozusagen eine Kugel ist, die flüssig ist und nur eine ganz dünne Oberfläche hat. Und was da eigentlich steht, ist, was in der Bibel beschrieben wird, er breitete die Erdkruste als eine dünne Schicht über den schwerfließenden Flüssigkeiten, nämlich über der Magma aus. Also physikalisch, geschichtlich völlig richtig. Es war eine heiße Erde, über die dann eine dünne Schicht sozusagen als Erdkruste ausgebreitet wurde. In Sprüche findet man zum Beispiel, dass sich die Gebirge nicht aufwölben, sondern eindrücken. Normalerweise sagt man, Gebirge wölbt sich auf, das geht ja nach oben und nicht nach unten. Aber wir wissen, dass sich die Wurzeln der Gebirge in die Magma eindrücken. Das heißt, da wo ich hohe Gebirge habe, habe ich auch tiefe Wurzeln der Gebirge. Sie sind also Spiegelbilder der Höhen. In Sprüche 8 kann man nachlesen, als die Ozeane noch nicht waren, als noch keine Quellen von schwergemachten Fließenden waren, nämlich Magma, also Quellen von Magma, das waren Vulkane, bevor Gebirge eingedrückt wurden. Also die Bibel schreibt hier ganz genau, wie die Gebirge in die Magma eingesenkt wurde. Die Erdkruste ist im Schnitt unter dem Ozean 5 Kilometer dick, unter den Gebirgen bis 60 Kilometer dick oder tief. Und da sieht man also, wie unter den Gebirgen die Wurzeln eingegraben sind und wie unterhalb dieser ganzen Geschichte eine flüssige, heiße Magma ist. Und dann gibt es zwischendrin eben auch diese, gerade an den Ozeanen, an den Tiefseegräben gibt es dann eben auch Vulkane, wo diese Magma durch die Erdoberfläche durchtritten. Auch das kann man nachlesen, wie diese vulkanische Tätigkeit aussieht. Da heißt es zum Beispiel in Hiob 3, zu Strömen spaltest du die Erdkruste, die Berge erbebten und ein Schwall von Fließendem drang hindurch. Also im Grunde wird hier beschrieben ein Vulkanausbruch. Durch diesen Vulkanismus auf der frühen Erde hatte man sehr hohe Oberflächentemperaturen. Das heißt, die ganze Erde war mit einer dichten Wolkenschicht bedeckt. Und ich finde eine sehr schöne Stelle, heißt es auch im Hiob, als sich Wolken zu seinem Gewande und dunkel mächtiger Regenwolken zu seinen Windeln bestimmte. Also der Ozean, die Erde war eingewickelt wie in Windeln in dichte Wolken. Da machte, und jetzt kommt praktisch wieder dieser Teil, der so unverständlich war aus dem 1. Mose, da machte Gott eine dünne Schicht, eine dünne Luftschicht und schied das Wasser unter der Luftschicht, nämlich die Ozeane, von dem Wasser über der Luftschicht, nämlich den Wolken. Und es geschah so. Und Gott nannte die dünne Luftschicht Himmel. Das war die Feste von Luther. Ja? Jetzt macht das Ganze einen Sinn. Das heißt, es ist eine dünne Luftschicht, die entstand zwischen der Erdoberfläche und den Wolken. Und dann irgendwann riss diese Wolkendecke auf. Das heißt, diese dichten Wolken wurden immer weniger. Und da heißt es, später sprach Gott, es werden Lichter an der dünnen Luftschicht sichtbar, um zu trennen zwischen Tag und Nacht, sodass sie seien zur Bestimmung von Zeiten und Zeiträumen, also die Monde sozusagen, und zu leuchten bis auf die Oberfläche, also zur Zeitbestimmung und zur Beleuchtung der Erde. Also wenn man so will, beschreibt die Bibel in etwa das, was die Wissenschaft sich auch vorstellt, wie die frühe Erde ausgesehen haben könnte. Wenn man sich mal anschaut, was in dieser Luftschicht, in dieser Schicht zwischen dem Wasser unter und dem Wasser ober passiert, das ist ein ganz raffinierter Regelkreis, der die Temperatur auf der Erde in etwa plus minus 50 Grad hält oder plus minus 30 Grad. Wir müssen überlegen, das Universum hat Temperaturen von minus 270 bis plus 6000. Und jetzt versuchen Sie mal, einen Planeten zu bauen, in dem die Temperatur in etwa gleich groß ist, wo man also existieren kann. Und eine von diesen Methoden, um das zu machen, ist das Klima. Und auch zu diesem Klima sagt die Bibel eine ganze Menge aus. 5/6 von dem Wasser, was über der Erde abregnet, kommt aus dem Meer. Im Amos können wir nachlesen, der Herr, der diese aus dem Meer herstammende Wasser gerufen und sie auf die Oberfläche der Erdkruste gegossen hat. Das Wasser kommt aus dem Meer, geht auf die Erde nieder. Und die Bibel beschreibt auch den Kreislauf des Wassers. Alle Flüsse fließen ins Meer dahin und das Meer wird nicht voll. An den Ort, wo die Flüsse herfließen, dort kehren sie zum erneuten Hinfließen immer wieder zurück. Also hier wird der Wasserkreislauf sozusagen beschrieben. Das Wasser kommt aus dem Meer, regnet ab auf dem Land, geht über die Flüsse wieder ins Meer und das Ganze wiederholt sich immer wieder. Die Bibel ist noch genauer. Die erklärt uns zum Beispiel, wie Regen entsteht. Wenn man das mal genau sich anschaut, dieses Wasser verdampft aus dem Meer oder auf dem Land, dann ist es Wassergas, unsichtbar. Also Wolken sind kein Wassergas. Und irgendwann kühlt es ab und kondensiert. Das heißt, es steigt auf, wird dann immer kälter, die Luft mit der niedrigen Temperatur kann weniger Wasser aufnehmen und jetzt kondensiert das Wasser. Und jetzt habe ich lauter kleine Wassertröpfchen, also Wasserkondensat, das sind Wolken. Und Kondensat kommt eigentlich von aus dem Lateinischen, heißt Verdichtung. Das heißt, er, der den Lufthimmel mit Verdichtungen bedeckt und so den Regen für die Oberfläche bereitet. Er, der die Lufthimmel, und das genaue Wort für Wolken heißt Verdichtung, Kondensat. Also exakt das, was sie sind, nämlich kondensiertes Wasser. Aber damit es regnet, braucht man noch was. Man braucht Kondensationskerne. Selbst wenn ich Wasser sozusagen übersättigt habe, kondensiert es nicht, wenn es keine Kerne hat. Und die meiste Kondensation geschieht durch Ionen, durch ionisierte Partikel. Und ein Ion entsteht dadurch, dass ich aus einem Atom durch eine magnetische oder elektromagnetische Strahlung mit hoher Energie ein Elektron raustrenne und damit wird das ein geladenes Teil. Ich habe ein einzelnes Elektron und ich habe ein Ion. Und ohne Ionen gibt es keinen Regen. Und wie diese Ionen funktionieren, damit das Ganze auch Kondensationskerne hat, das kann man sehen in der sogenannten Wilsonschen Nebelkammer. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Wenn man die Bahnen von Partikeln in der Atomphysik sichtbar machen will, dann schickt man sie durch eine sogenannte Nebelkammer. Da sind also normale Luft, die wird durch die Vergrößerung des Volumens wird die abgekühlt und damit ist sie übersättigt, aber es gibt noch keinen Nebel, solange keine Kondensationskerne da sind. Und die Partikel, die jetzt da aus der Quelle rauskommen, die ionisieren die Luft da drin und dadurch entstehen diese Ionisationskerne. Und man kann also die Bahnen jetzt einfach daran erkennen, dass jetzt entlang der Bahnen überall das Wasser kondensiert ist. Also man sieht ganz deutlich, diese Ionisation funktioniert. Ja, das heißt, Regen passiert durch Ionisation. Ja, das heißt, diese Ionen bezeichnet die Bibel physikalisch korrekt als abgetrennte. Das hebräische Wort, das da steht, heißt abgetrennt. Also es wird dem Atom ein Elektron abgetrennt. Und wenn man das mal jetzt anwendet auf das, was darüber geschrieben wird, dann kann man zum Beispiel nachlesen, die abgetrennten, also die Ionen, lassen Regen herunterströmen und über viele Menschen tropfen, im Hiob. Oder in Sprüche, die abgetrennten Ionen träufeln den sanften Regen herab. Natürlich kann man jetzt von einem Luther oder von einem Hieronymus nicht erwarten, dass er das wusste. Wie soll er das übersetzen? Wie soll er diese Abgetrennten so übersetzen, dass die Leute das verstehen können? Es war gar nicht möglich. Er hatte gar nicht die Begriffe dafür. Es gab keine Ionen zu der Zeit. Das Interessante ist eben nur, wenn man die Bibel mal genau liest, dass es wirklich exakt so ist, wie es beschrieben wird. Und jetzt geht's weiter. Jetzt habe ich also praktisch ionisierte Kerne. Ich habe Wolken zunächst mal. Und an diese Kondensationskerne lagern sich jetzt Wassermoleküle an, immer mehr. Und durch die Kondensationswärme wird die umgebende Luft auch warm und das Ganze steigt immer weiter auf und man bekommt etwas, was die Meteorologen Wasserschläuche nennen. Also es steigt sozusagen in großen Mengen Wasser auf. Und schließlich, wenn das hoch genug gekommen ist und sich genug angelagert hat, dann sind die so schwer geworden, dass sozusagen der Auftrieb aufhört und die ganze Geschichte kehrt sich um. Meistens gefrieren sie noch vorher und dann fallen die entweder als Regen oder als Schnee wieder runter. Auch wieder im Hiob kann man nachlesen, Wer lässt die aufsteigenden Wasserschläuche der Lufthimmel als Niederschlag herunterfallen? Es steht da wirklich wörtlich da, Schläuche, also Wasserschläuche. Wenn Wasserteilchen sich zum Regenguss ergießen und Zusammenhäufungen dieser Teilchen aneinander geheftet werden. Es ist genau das, was hier beschrieben wird, was beim Regen passiert. Und die meisten Leute wissen gar nicht, wie Regen funktioniert. Und im Altertum hat man gesagt, da sind oben irgendwelche Fenster und die werden aufgemacht und dann kommt das Wasser darunter. Das heißt, was hier steht, das konnte Hiob nicht wissen. Die letzte Stufe, die ich Ihnen erzählen will, wenn man ganz oben rauf geht, da gibt es auch wieder Abgetrennte, das ist die Ionosphäre. Wenn man sich die mal anschaut, in 80 bis 2000 Kilometer Höhe, da ist das, was wir Ionosphäre nennen. Durch UV-Röntgenstrahlen der Sonne werden Moleküle zu Atomen gespalten und ihnen die Elektronen entrissen. Es bilden sich mehrere ionisierte Schichten, die nennen die Meteorologen dann DE und F. Durch die Ionisation wird die energiereiche, kurzwellige Strahlung der Sonne absorbiert. Ohne die Ionosphäre würde alles Leben auf der Erdoberfläche zerstört. Das heißt, Ionosphäre ist extrem wichtig, dass überhaupt Leben auf der Erde existieren kann. Die Atmosphäre lässt aber auf der anderen Seite den Teil der Strahlung durch, der für das organische Leben notwendig ist, zum Beispiel Photosynthese. Wenn man das jetzt weiß, kann ich jetzt auch diese Stelle zum Beispiel aus Hiob anders lesen. Da heißt es, blicke hinauf zu den Lufthimmeln und beachte die Region der Abgetrennten, die hoch über dir sind. Also schau rauf in den Bereich, wo die Ionosphäre ist. Oder er sagt, über Israel ist seine Hoheit und sein Schutz in der Region der Abgetrennten, also in der Region der Ionosphäre. Das heißt, hier ist ganz deutlich gezeigt, dass die Ionosphäre eine Schutzfunktion für die Erde hat. Oder unten drunter in vielen Stellen, Psalm 57, da heißt es, Gottes Verbundenheit mit den Menschen, also Gottes Schutz für den Menschen, reicht bis in die Sphäre der Abgetrennten, bis in die Ionosphäre. Das heißt, wenn man sich das mal anschaut, und das haben wir gerade zurzeit, wir haben ein paar Sonnenstürme, habe ich gehört, der den Funkverkehr etwas beeinträchtigt, jetzt haben wir gerade Polarlichter. Das würde jetzt zu weit führen, aber in Hiob wird zum Beispiel exakt beschrieben, wie ein Polarlicht funktioniert oder wie ein Gewitter funktioniert, wie Blitze entstehen. Das heißt, die physikalisch richtige Beschreibung des Regens, von Kondensation, von Ionosphäre, von Gewitter und Nordlicht steht im krassen Gegensatz zur altorientalischen Auffassung. Das heißt, da kommt nichts von irgendeinem babylonischen Weltbild raus. Das ist im Grunde das, was wir heute zuverlässig wissen, dass es so ist. Und die Zusammenhänge waren in der Antike völlig unbekannt. Diese Information konnte also nicht von Menschen stammen. Die Menschen hatten ihre Probleme damit, weil sie es nicht übersetzen konnten. Aber Gott hat das, was er geschaffen hat, auch richtig beschrieben. Und ich bin ihm da sehr dankbar dafür. Und was kann man daraus lernen? Was Kepler zum Beispiel gesagt hat, ich habe die Herrlichkeit deiner Werke den Menschen geoffenbart, so viel von ihrem unendlichen Reichtum mein enger Verstand hat fassen können. Das Testament von Isaac Newton, die wunderbare Harmonie des Universums kann nur nach dem Plan eines allmächtigen Schöpfers entstanden sein. Das ist und bleibt meine letzte Erkenntnis. Wir sehen also, wenn man an Gott glaubt, dann braucht man sich nicht zu schämen. Man hat viele berühmte und intelligente Menschen auf seiner Seite. Und trotzdem, ist Gott dann wirklich eine Einbildung? Da möchte ich auch noch mal einen Wissenschaftler zitieren, Werner Heisenberg, mein fast Namensvetter. Er muss sowas Ähnliches erlebt haben. Er schreibt, dieses Bewusstwerden der anderen höheren Welt ist etwas, das ganz unvermittelt gewissermaßen von außen an uns herantritt, sodass wir gar nicht zweifeln können, dass eben eine andere Welt uns plötzlich gegenübersteht und uns fordert. Das heißt, das hat nichts damit zu tun, dass ich mir irgendwas einbilde. Und ich habe selber ein solches Erlebnis gehabt und viele von Ihnen vielleicht auch. Wo ich plötzlich mit Gott konfrontiert werde, obwohl ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Und obwohl ich mir Tage, Wochen oder Monate lang eingebildet habe, ich will jetzt an irgendeinen Gott glauben. Das heißt, das kommt von außen. Es kommt definitiv von außen und nicht aus dem, was der Spiegel meint, dass der Mensch sich den Gott zurechtdeckt. Interessanterweise wird das ja immer von Menschen behauptet, die Gott nicht kennen. Leute, die Gott kennen, fragt man da nicht. Ist auch wirklich merkwürdig, wenn Sie zum Beispiel einen guten Bekannten hätten, mit dem Sie jeden Tag reden, den Sie kennen, der Ihnen begegnet, und dann sagt einer, diesen Bekannten kann es wissenschaftlich gar nicht geben. Ist schon eine sehr merkwürdige Erscheinung dann. Aber das hängt damit zusammen, dass wir zwei verschiedene Wahrheiten haben. Es gibt die allgemeine Wahrheit der Wissenschaft und es gibt die persönliche Wahrheit des Glaubens. Das ist das große Problem. Galilei brauchte für seine Wahrheit nicht zu sterben. Die hätte sich irgendwann sowieso rauskristallisiert. Dazu muss man nicht sterben. Das kann jeder im Experiment nachvollziehen, ob das so ist oder ob das nicht ist. Aber Die persönliche Wahrheit, wenn meine Frau mir sagt oder ich meiner Frau, ich liebe dich, dann kann ich das niemals beweisen. Das Kennzeichen der persönlichen Wahrheit ist gerade, dass ich sie bezweifeln kann. Ich kann sie nicht beweisen, ich kann sie immer bezweifeln. Ich kann sie also letzten Endes nur glauben. Und das ist genau die Wahrheit, die uns Gott anbietet, eine persönliche Wahrheit. Keine allgemeine Wahrheit, die ich sozusagen in jedem Physikbuch nachlesen kann. Aber er bietet uns keine Wahrheit an, an die ich jetzt irgendwie krampfhaft glauben muss. Und Blaise Pascal, also einer, der sich auch mit Physik beschäftigt hat, der kommt in jedem Wetterbericht vor als Hektopascal, als Luftdruck, hat es so geschrieben. Ich, Gott, verlange nicht, dass du ohne Grund an mich glaubst. Ich will dich göttliche Zeichen in dir schauen lassen, die dich davon überzeugen werden, was ich bin. Und ohne Zögern wirst du glauben, was ich dich lehre. Glaube hat also nichts damit zu tun, dass ich mir krampfhaft irgendetwas einbilden muss. Es ist Gottes Sache, sich zu zeigen, nicht meine Sache, Gott zu beweisen. Das muss ich nicht. Gott zeigt sich. Und er zeigt sich mir in einer Weise, die ich verstehe. Und das ist meistens eine so persönliche Sache, dass man die gar nicht weiter erzählen kann. Und dieses Glauben hat auch eine ganz konkrete Auswirkung. Werner Heisenberg schreibt, von außen erscheint das religiöse Erleben als eine Veränderung der Struktur des menschlichen Bewusstseins und seines unbewussten Grundes. Das heißt, wenn ich mit Gott in Berührung komme, in eine Beziehung komme, dann verändert mich das bis in mein Unbewusstes hinein. Und er schreibt weiter, wir merken, dass der betreffende Mensch seine Stellung zur Welt verändert hat und dass diese Veränderung sich in seinen Worten und seinen Handlungen auswirkt. Daran kann man erkennen, dass es nicht eine Ideologie ist oder nicht irgendeine Einbildung, sondern dass das wirklich eine Macht, eine Kraft ist, die uns bis ins Tiefste rein verändert. Und das große Problem für die Menschen ist, oder gerade für uns moderne Menschen, dass wir an alles Neue oder an alles Unbekannte mit Skepsis rangehen. Das ist ja das Prinzip der modernen Zeit. Seit Descartes kann man sagen, ich zweifle, also bin ich. Genau genommen hat er also nicht gesagt, ich denke, sondern ich zweifle, also bin ich. Also das heißt, ich gehe oder unsere Kultur geht an alles skeptisch ran. Und das ist auch völlig in Ordnung, wenn ich irgendwelche Hypothesen in der Wissenschaft überprüfe. Da muss ich skeptisch sein. Die Frage ist nur, ob Skepsis einer unendlichen und unbedingten Liebe angemessen ist. Gott sagt, er liebt die Menschen unbedingt und unendlich. Und jetzt gehe ich an diesen Gott der Liebe skeptisch ran. Das wäre so ungefähr, als ich meine Frau kennengelernte, wenn ich gesagt habe, ach, du liebst mich, ist ja interessant, dass du mir das sagst, aber das möchte ich jetzt mal so 20, 30 Jahre lang erproben. Da musst du mir erst mal zeigen, ob das auch so stimmt. Also ich bin ja so lange skeptisch, bis du mir gezeigt hast, dass es auch wirklich alles wahr ist. Dann wäre also die Liebe sofort tot. Also das ist unser großes Problem, dass wir an einen Gott der Liebe mit einer wissenschaftlichen Methode der Skepsis rangehen. Und das tun die allermeisten Menschen, weil sie es eben für eine Ideologie halten oder für irgendetwas anderes. Aber genau das ist völlig unangemessen. Rudolf Seiß, der sagt, eine große Liebe ist einmalig und deshalb ist auch eine Beziehung zu Gott eine einmalige. Es ist nicht möglich, darüber eine allgemein verständliche Aussage zu machen und einen anderen mit einzubeziehen in diese persönliche Erfahrung. Er muss sie schon selbst machen. Das ist das große Problem. Ich kann das, was ich mit Gott erlebe, letzten Endes nicht weitergeben. Das muss jeder selbst machen. Und das erfordert eben ein Stückchen Vertrauen. So wie Petrus gesagt hat, es leuchtet mir überhaupt nicht ein, nachdem wir die ganze Nacht nichts gefangen haben, dass ich jetzt am helllichten Tag auf den See rausfahren soll. Und außerdem da noch, wo es tief ist, wo man auch keine Fische fängt. Ich blamiere mich tödlich als professioneller Fischer, wenn ich jetzt nichts fange. Aber auf dein Wort will ich es tun. Das war ein Akt der Überwindung bei Petrus. Und genau das ist das, was Gott von uns erwartet. Aber wenn wir diesen einen Schritt getan haben, dann sagt er, dann will ich dir auch zeigen, ob das wahr ist. Wenn jemand diesen Willen Gottes nur tun will, gar nicht mal tun will, nur den Vorsatz hat, dann wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst herausrede, also Jesus. Das heißt, ich kann wirklich erfahren, ob es die Wahrheit ist. Gott wird es mir zeigen. Aber wenn ich wissen will, wie ein Apfel schmeckt, hilft es nicht weiter, wenn ich eine Theorie darüber aufstelle. Ich muss hineinbeißen. Und das ist das Prinzip des Glaubens. Wir müssen einmal den Schritt tun. Und das wünsche ich uns allen, soweit wir es noch nicht getan haben. Ich danke Ihnen.